Schön, dass ihr da seid. Auch allen Gästen herzlich willkommen. Wir haben heute das Thema Gemeinde, haben wir letztes Mal schon angefangen, da wo es so furchtbar kalt war, in der Scheune. Thema Gemeinde. Was bedeutet Gemeinde? Wir sind ja so eine kleine Gemeinde, die gerade am Starten ist. Und manches läuft richtig gut und manches gibt es noch gar nicht. Frauenfrühstück oder sowas. Verschiedene andere Dienste, Seniorenkreis, manche Sachen haben wir gar nicht, manches ist noch am Anfang, manches läuft schon gut. Unsere andere Band wird ja nächste Woche schon einen nationalen Einsatz haben, unter der Führung von Michael nach Lippstadt und dort ein Konzert geben. Wenn ich das ganze Equipment sehe, werden wir einen Umzugswagen ordern müssen. So ist das. Wir sind noch am Anfang. Das heißt natürlich auch, dass manches neu ist, manches man sich daran gewöhnen muss. Andererseits aber auch, dass wir die Chance haben, das zu gestalten. Wo wollen wir hin als Gemeinde? Was wollen wir eigentlich für eine Gemeinde sein? Und manche, die aus einer anderen Gemeinde kommen, die wissen genau, was sie nicht wollen. Nämlich das, was sie schon erlebt haben. Manche sind durch uns zurückgekommen und sagen, hey, so ein paar Dinge, die sind mir wichtig. Das, was ich schon erlebt habe an Gemeinde, und andere, die noch ganz außen vor stehen vom Glauben, die denken sich, ja, ist denn Gemeinde mehr als Gottesdienst? Was soll denn da noch kommen? Und so gibt es ganz unterschiedliche Erwartungen. Und auf diesem Hintergrund habe ich mal gedacht, es wäre gut zu schauen, was Gott unter Gemeinde versteht. Wenn es nach Gott ginge, dann wäre nicht nur, was möchtest du, was möchte ich, sondern wenn es nach Gott ginge, was wäre ihm denn wichtig, wie unsere Gemeinde wird? Das ist doch mal eine ganz interessante Frage. Was ist Gott wichtig, wenn wir jetzt mal Gott interviewen würden? Wenn wir uns das mal ganz genau anschauen würden, ich habe hier meine Lupe, Gott hat so einzelne Bilder, einzelne Aspekte mal rausgehoben. Als Jesus mit der Erde ging, hat er beschrieben, wie soll denn Gemeinde sein? Welche Bilder fallen euch ein? Da habt ihr so überlegt, wahrscheinlich ganz viele. Ich hatte folgendes Bild im Blick. Wir waren dieses Jahr, im Frühjahr, in den Pyrenäen wandern. So, und da sind mein Freund Hans und Sascha. Sind noch zwei mehr mit gewesen, fünf Männer waren wir, wandern. Und ihr seht, es ist zwar Spanien, und ich glaube, es war Juni, aber wir haben Jacken gebraucht. Im weiteren Verlauf des Vormittags hat es auch angefangen zu regnen, und auch ein paar Schneeflocken haben sich reingemischt. Es ist ein bisschen hoch in den Bergen, ihr seht, es ist ganz idyllisch, ein toller See. Aber es ist ja auch nicht richtig so Weg. Ne? Ihr seht, der Sascha hat auch die Karte vorliegen, weil man muss sich ein bisschen orientieren nach den Höhenzügen. Und da oben im Gebirge, da seht ihr auch, dass es da noch Schneefahren gibt. Also es ist, man muss sich schon so seinen Weg rauskämpfen. Und vor allen Dingen, wir haben die Reise natürlich vorbereitet. Wir haben genau gewusst, wie viele Kilometer wir gehen. Der Weg ist auch irgendwie beschrieben im Internet und dies und das. Ich habe auch mein Hightech GPS-Wander-Outdoor-Equipment dabei. Und trotzdem ist manchmal überraschend, obwohl ich weiß, wie viele Höhenmeter wir überqueren müssen, ist überraschend, wenn du über diese Felsen da selber kletterst. Ja, bis zum Wasser geht ja noch. Aber wenn du da auf der anderen Seite hochgehst, auf einmal, wenn da steht, 112 Höhenmeter, ist nur eine Zahl. Wenn du vor dem Berg stehst und auf diesen Felsen da hochklettern musst, mit Rucksack auf dem Rücken, ist nochmal was anderes. Wir haben es alles gewusst und trotzdem, da durchs Gelände zu gehen, ist anders als hier in Lübeck durch den Kurpark zu wandeln, den Lübeck gar nicht hat. So, einer von uns war nicht so trittsicher. Es war ja auch ein bisschen glitschig durch den Regen, der ist gefallen. Ne? Und eben der ein kaputtes Knie hat, fällt natürlich auf.
Das kaputte Knie.
So, und dann haben wir schon gedacht, komm, ne, Sachen umpacken, ne, dass es bei dir leichter wird, geht mal langsamer. Der andere, der auch das Wandern auch nicht so im Blut hat normalerweise, ist, der hat dann Krämpfe bekommen. Besonders witzig war es, dass als wir dann in der Hütte waren, es nur so Stehklos gab. Wenn ihr euch das so, mit Krämpfen in den Waden kann man nicht gut auf diese Stehklos gehen, wenn man sich nicht setzen kann. Das ist ja sehr spaßig. Da muss man dann auch einander stützen und helfen. Es sind ungewöhnliche Situationen, die aufgeschworen werden. Wir haben diese Wanderung gemacht und es war wirklich fantastisch. Auch der Ausblick, selbst wenn dir der kalte Regen ins Gesicht peitscht, der Wind da oben auf dem Berggipfel, auf dem Grat richtig stramm ist, es ist was Tolles, mit Freunden unterwegs zu sein, Abenteuer so zu erleben. Aber mit der Zeit wird das dunkel. Mit der Zeit, ne, du merkst es ja am Tacho hier auf dem Arm, du musst dann irgendwann mal auch die Hütte finden. Und wenn einer nicht kann, weil er Knieschmerzen hat, der andere langsam gehen muss, weil er Wadenprobleme hat, dann denkst du, Mensch, jetzt wäre also gut, ne, und wir hatten gar nicht so eine riesen Entfernung, kilometermäßig, es wäre gut, wenn wir bald die Hütte kriegen würden. Also wenn wir sie schon mal sehen würden, wäre das eine Hilfe. Ne, wenn die zwei Angeschlagenen irgendwie zumindest so ein kleines Fleckchen oder so ein Licht auf dem Berg da sehen würden, bis dahin. Aber wenn du hier gehst und rechts und links guckst mal auf die Karte und weißt nicht recht, machen wir gerade einen Umweg, ist es wirklich die direkte Strecke, gehen wir jetzt gerade über ein Geröllfeld, was besonders schwierig ist und das ist Power. Ne? Und wenn du das Ziel nicht vor Augen hast, ja, wenn es noch immer weiter und weiter und du weißt nicht bis wann, dann ist es mühsam. Und so war es ein wunderschöner Ausblick, als wir noch im Hellen, das habe ich fotografiert, die anderen kamen schon, also unklar. Seht ihr die Hütte?
Ja.
Oh, man kann hier nicht auf dem Fernseher blinken. Okay, also mitten in den Felsen, wohl auch aus Felsstein gebaut, da mitten ist die Hütte, davor steht einer mit einer rosa Skijacke. Und ihr seht, das ist nicht so besonders weit her mit dem Weg. Ne, man muss schon im Grunde da sich durchs Gelände kämpfen. Aber als wir das sahen, als wir da wussten, nur noch bis dahin, da ist gar nicht so schlimm, was da noch dazwischen liegt. Wenn du das Ziel vor Augen hast, so, wir hatten uns wirklich getrennt. Wir hatten gesagt, komm, ihr zwei geht langsamer, wir Gesunden gehen vor und zwei kommen zurück und holen eure Rucksäcke und euch nach. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Wir sehen schon das Ziel. Ja? Wir gehen schon mal vor. Da vorne ist das Ziel. Wandert, ne? Wie weit ist denn noch? Ist natürlich die Frage. Ja? Nur noch um die Kurve. Ja, das haben wir schon oft gehört. Aber es ist wirklich, wenn du das Haus siehst, na, was ist das wunderbar? Und ich fühle mich an das Bild von Jesus erinnert. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben. Das sagt Jesus mal über die Gemeinde. So eine Schutzhütte, natürlich keine Stadt, aber wer erwartet da oben in den Pyrenäen auch eine Stadt? Das ist schon toll, wenn du weißt, da sind die Fenster erleuchtet, da drin ist warm, wenn hier auf dem Bad noch Schneeflocken liegen, da drin ist warm, da sind viele Leute, da gibt es warmes Essen, da gibt es ein Bett und da kannst du endlich diesen Rucksack mit 1000 Kilo endlich mal abstellen. Da kannst du die Schuhe ausziehen, ne, das Wasser rausschütten. Da kannst du dich aufwärmen. So, und für den Wanderer gibt es nichts Tolleres, als so ein Ziel vor Augen zu haben. Dafür macht man ja diese Strapazen, dass man am Ende diesen Genuss hat. Und wir haben da auch köstlich so ein Drei-Gänge-Menü wirklich bekommen. Drei Gänge, unfassbar. Sehr gut. Und das ist das, was Jesus sich wünscht von seiner Gemeinde. Wenn er sagen will, was wünschst du dir eigentlich FEG Lübeck? Was soll das sein? Ihr sollt wie für Wanderer, die einiges hinter sich haben, die über manchen Stein vielleicht sogar schon gestolpert sind, manche harte Wegstrecke durchgemacht haben, die vollkommen erschöpft sind, die wirklich einfach Ruhe und Trost brauchen und einfach irgendwie einen Platz, wo man sich hinsetzen kann, zur Ruhe kommen kann und erholen. Sowas wünscht sich Jesus, weil er uns kennt. Eine Stadt auf hohem Berg für den Wanderer, der unterwegs ist, ein Zufluchtsort. Das soll unsere Gemeinde sein. Ein zweites Bild. Die Lupe ist jetzt auf eine andere Geschichte gerichtet. Kann sich jemand vorstellen, was das ist?
Mose.
Genau, das ist vor 2 Jahren gewesen in der Wüste. Nein.
Und ziemlich bärtig.
Eines der wenigen überlieferten Originalfotos der Wüstenwanderung in Farbe. Genau. Das Volk Gottes unterwegs. Das ist auch ein Bild jetzt aus dem Alten Testament. Wir ersetzen ja laut Bibel nicht das Volk Israel, aber im Moment ist Gott mit uns genauso unterwegs wie auch damals mit dem Volk Israel. Es sind Menschen, die befreit wurden. Befreit aus einer Situation, die nicht gut war in Ägypten und merken, wir gehören nicht mehr zu Ägypten. Leute, vielleicht wie in unserer Zeit, ganz normale Menschen, aber die merken, aber ohne Jesus will ich nicht mehr. Ich habe eine Zeit lang ohne Jesus gelebt, aber ich gehör nicht so richtig dazu. Natürlich leben wir alle in der Welt, aber irgendwie, ich kann nicht alles mitmachen. Ich fühle mich irgendwie auch fremd in der Welt. Und bei manchen, wo andere sich total gehen lassen, so kann ich irgendwie, weil ich merke, Gott ist in meinem Leben. Und dieses Volk, das sagt Gott, ich habe euch befreit aus Ägypten. Das ist nämlich die Einleitung für die 10 Gebote. Ich bin doch der Gott, nicht der euch das und das und das und das verbietet und das fordert und sonst schmeißt ihr wieder raus, sondern diese ganzen 10 Gebote beginnen mit: Ich bin doch der Gott, der euch aus Ägypten befreit hat. Ich bin der Gute, erinnert euch. Ich bin doch der, der es gut mit euch meint. Natürlich, es gibt Regeln, absolut. Aber das spürt ihr doch selbst, dass ihr da nicht mitmachen könnt. Dieser schlimme Götzendienst der Ägypter, der Pharao, der sich selbst als Gott verehren ließ. Es gab ja unfassbare Dinge. Und so Leute seid ihr doch nicht, die sich solchen Ausschweifungen, was auch sonst noch in Ägypten stattfand, die sich da hingeben können. Ihr gehört doch zu mir. Ihr habt doch eine neue Wertvorstellung. Und Gott kommt eben nicht mit den Geboten zuerst und mit den Anforderungen, sondern er kommt daher: Ich habe euch doch befreit. Ich bin der, der eure Klagen gehört hat. Der mit starken Wundern und großen Zeichen, Machttaten die Ägypter besiegt hat. Okay, ihr seid in der Wüste. Das ist auch noch nicht viel besser. Und die Leute wollten ihn zurück. Na, immer wieder diese Wechselbewegung. Wer das mal im Alten Testament nachliest, es geht richtig toll und die sind total begeistert. Ne? Die ganze ägyptische Armee ist ertrunken. Und die Juden feiern und sagen: Mensch, wie toll ist es, hat Gott für uns gekämpft. Kein Stein haben wir geschleudert, kein Schwert gebraucht. Gott hat die Feinde geschlagen. Und kurz Zeit später, ne, oh Mensch, ne, in meiner Sandale ist ein Stein oder dieser blöde Staub in den Klamotten, ne, oder am Tag, ich habe schon Kopfschmerzen von vielen Sonnen, ne, sind wir gar nicht gewöhnt oder so. Und ruckzuck war schon das Murren da und die wollten zurück. Und das ist das Ding, Gott hat sie befreit und sie wollten wieder zurück. Und das ist so ein Ding, was ich so oft auch so spüre. Dies, ja, ich möchte mit ganzer Kraft und ich möchte zurück und ich möchte voran und unsere Gemeinde soll da und dahin, aber das wollte ich doch lieber wieder haben. So, dies hin und zurück und 2 Schritte vor, 1 zurück, das ist so ein bisschen ein Hin und Her und das macht die Reise manchmal sehr lange. Und gerade in dieser Reisezeit, da denkt man, Mensch, ne, wenn man irgendwie ankommen will, wünscht man sich nicht, dass das 40 Jahre dauert, bis wir wirklich da sind, bis wir das, was Gott geplant hat, erreicht haben. Das hängt auch ein bisschen an uns, wie bei den Israeliten. Gott hat gesagt, ich schenke dir die Freiheit, vertraue mir, geh mutige Schritte und geh Schritte in die Richtung, was ich euch schenken möchte. Gemeinde ist sowas Tolles. Aber es hat auch diese Komponente, Gott setzt das nicht durch. Manchmal sagt man ja, man kann andere noch nur, manchmal muss man andere zum Glück zwingen. Das macht Gott nicht. Man kann sagen, nö, für mich ist das nichts. Ich gehe einen anderen Weg. Ich lasse mich wohl befreien aus Ägypten, aber dann hier hinter dieser Düne, da biege ich mal links ab. Ne? Ich habe meinen eigenen Kompass, den anderen folgen, Leitung folgen. Oder ich habe einfach mein eigenes Ding. Vielleicht in Sichtweite, ich bin nur mal dabei, mal nicht. Ich baue mir da eine Hütte, vielleicht oben drauf, dann kann ich euch schön wandern sehen. Ihr habt ja sowieso noch eine Menge Zeit vor euch in der Wüste. Ich baue hier Brunnen. So in Sichtweite, aber nicht wirklich dabei. Und das Problem ist eben, Gott hat gesagt, diese Leute da mit den staubigen Füßen, den Schweißrändern unter den Achseln, bei diesen Leuten will ich sein. Ihr seid mir nicht zu klein, ihr seid mir nicht zu eklig, zu doof, ihr seid mir nicht zu unkultiviert, ihr seid mir nicht zu wenig toll, ich bin nur bei den Tollen. Nee, Gott hat gesagt, ich habe euch befreit, weil ich euch geliebt habe. Und wenn ihr mir folgt, das ist alles, was ich will. Das ist, wenn ihr mir euer Herz schenkt, euch mir anschließt, ich will mit euch durch die Wüste gehen. Das finde ich erstaunlich, wobei ich es nicht richtig verstehen kann. Gott ist ja Gott, nicht ein Körper, nicht ein Mensch. Wie kann der speziell an einem Ort sein und gleichzeitig auch überall? Keine Ahnung, aber Gott hat es gemacht. Ich kann manche Sachen nicht verstehen, wie Gott das macht. Aber er hat das Gleiche im Neuen Testament gesagt, ne, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich dabei, wenn die sich die Zähne geputzt haben oder wenn die gelernt haben, heilige Worte zu sprechen, um mich angemessen zu begrüßen. Nein, wenn zwei oder drei in meinem Namen, mit dem Herzen glauben, egal was ist, und wenn es zwei, drei sind, die in einem Krankenzimmer zusammenliegen und schwere Krankheitszeit durchmachen. Wo zwei oder drei, ich bin da. Ich bin in besonderer Weise da. Das ist eine Riesenverheißung, ein Riesenversprechen. Es hängt von uns ab und Gott sagt, ich werde euch alles schenken, euch in die Freiheit führen. Oder hat ein Gott jemals versucht, ein ganzes Volk mitten aus einem fremden Land herauszuholen und es zu seinem Eigentum zu machen? Vor euren Augen bewies er seine Macht durch große Wunder. Er versetzte eure Feinde in Angst und Schrecken und kämpfte mit starker Hand für euch. Die sind in die Kämpfe reingegangen, obwohl, das war ja so ein Sklavenvolk, die waren ja Handlanger im Grunde, keine ausgebildeten Soldaten und sie begegneten ja immer mal wieder auch Feinden, die durchaus die Kriegskunst beherrschten, weiß ich, irgendwelche Midianiter mit schnellen Kamelen oder irgendwie, da waren die überhaupt nicht darauf vorbereitet, was konnten die mitnehmen? Ein Stecken und wenn es knapp war, haben sie ihn vielleicht auch noch verheizt. Sie hatten da keine große militärische Ausrüstung, aber Gott hat gesagt, ihr werdet in diese Probleme kommen, das wird kommen. Aber ich werde für euch kämpfen. Wenn ihr mir nur euer Herz schenkt, euer Vertrauen, wenn ihr bereit seid, mit mir zu gehen, nicht zu wissen, wo es hingeht und auch eine Zeit lang nicht anzukommen, aber wenn ihr dranbleibt mit Vertrauen, ich werde die Feinde besiegen. Ihr könnt mich beim Wort nehmen. Es werden Feinde kommen und ihr werdet Angst haben und es wird so sein, dass ihr meine Kraft spürt. Das spüren nicht die, die da hinten links abgebogen sind und ihren eigenen Kompass folgen. Das spüren die, die zusammenbleiben und sagen, okay, ich bleibe da, wo Jesus ist und wir werden es erleben. Das ist eine Riesenverheißung. Was könnte das sein? Anderes Bild für Gemeinde. Ein Rockkonzert, ganz genau. Ein Fest. Jesus hat gesagt, das finde ich so toll. Verschiedene Bilder, und ich neige schon immer zu viel zu sagen zu den Einzelnen, ich muss ein bisschen Gas geben, verschiedene Bilder, die verschiedene Aspekte von Gemeinde betonen. Ich hätte es auch gern, wenn wir nicht in diesem Saal wären, sondern den großen Saal der Stadthalle nutzen würden. Ich war letztes Wochenende auf der BU-Freizeit, wir machen ja den biblischen Unterricht, viermal im Jahr ein Wochenende. Wir waren in Detmold, und da gibt es eine russlanddeutsche Gemeinde, ist jetzt nicht mein Gemeindehintergrund, aber ich kam abends schon hin und die hatten eine richtig gute Band. Also unsere Band ist auch klasse, aber die war besonders klasse. Die hatten all das Equipment, was man bei den großen Bands im Fernsehen sieht, Northfleet und all die ganzen tollen Sachen in ihr und all die amerikanischen Fachbegriffe, die man haben muss, die haben wir. Und wenn du die Augen zumachst, merkst du, oh, hier spielt im Grunde eine professionelle CD ab, machst die Augen auf und denkst, hey, die Leute haben es richtig raus. Und der ganze Raum voll junger Menschen. Keine Stühle drin, sie stand, war ein Anbetungsabend. Ich dachte, hey, toll. So, im ersten Moment denkt man, Russland, ich meine, ist nicht unbedingt das, was man erwartet, aber das war eine richtig tolle Gemeinde. Und viele junge Leute und wirklich eine Begeisterung für Jesus. Und ich dachte, hey, das will ich auch gern erleben. Ich glaube, dass es toll ist. Große Versammlung. Und wir haben im nächsten Jahr, im März, gibt es eine Konferenz. Die machen die Gemeinde in Bünde und wir, als junger Partner, machen wir gemeinsam eine Konferenz. Da kommt einer der Pastoren der Bethel Church aus Redding in Kalifornien mit einem Team. Und es geht um Erweckung. So, Erweckung in unserer Region. Und er wird ein bisschen auch berichten, was da in Redding passiert. Und was wir nicht wollen, ist irgendwie amerikanische Tricks da und Verfahrensweisen rüberholen. Aber einfach, dass wir ermutigt werden. Es können wirklich auch scharenweise Menschen zum Glauben kommen. Leute, die Taxi fahren, putzen, in der Arztpraxis arbeiten, normale Leute, die erfüllt werden und gepackt werden von Gott. Auch scharenweise, dass du den zweiten Gottesdienst anbieten musst und den dritten oder den fünften, weil Leute kommen. Das möchte ich gerne erleben, aber das Wesentliche ist gar nicht die Masse. Gott sieht ja den Einzelnen. Stell dir vor, es gäbe eine Masse von dir. Gern will ich hier haben, aber einer reicht von dir. Einzeln. So, und wenn wir schon im Kleinen, wenn wir eine solche Gemeinschaft bilden, die so von Jesus begeistert ist, eine solche Freude erfahren, manchmal ist es so, dass ich, wenn wir Lebensgruppe haben, alle zwei Wochen haben wir ja die Lebensgruppe, Hausgottesdienst, hier haben wir gemeinsamen Gottesdienst. Also manchmal bin ich, wenn alle gegangen sind und auf mich, weil ich ja dafür zuständig bin, das ganze Geschirr wartet, bin ich richtig beschwingt, weil es ein schöner Tag war. Und es war eine kleine Gruppe da, für unseren Küchentisch, Esstisch gerade ausreichend, aber es war schön, es war angenehm. Wir hatten vor einiger Zeit zu dritt gesessen an unserem Gartenkamin und für jeden eine Wurst gegrillt und gesprochen und gebetet. Und das hat was Tolles. Die Gemeinschaft mit Geschwistern in der Masse, aber einfach die Freude an Jesus. Das ist das, was ich total toll finde. Und Jesus sagt es auch. Wie viel Brot habt ihr bei euch? Erkundigte sich Jesus. 5 Brote und außerdem noch 2 Fische. Jetzt nahm Jesus die 5 Brote und die beiden Fische, sah zum Himmel auf und dankte Gott. Dann teilte er das Brot und reichte es seinen Jüngern, damit diese es an die 5000 Leute weitergaben. Alle aßen und wurden satt. Was meint ihr, was für eine Stimmung da herrschte? Als die den ganzen Tag bei Jesus warten, auf die Predigten gehört haben, vielleicht auch nicht alles mitgekriegt, die Kinder schrien, einer hat was, irgendwie war auch Unruhe und dann war der ganze Tag rum. Na, man ist müde und hungrig, nichts gegessen, vielleicht ein paar Krümel in der Tasche, aber für den ganzen Abend hat man dann richtig Hunger. Als Jesus dann alle satt gemacht hat, was meint ihr, was für eine Stimmung, was für ein atmosphärischer Umschlag passiert ist, wenn Gott uns versorgt, wenn Gott uns das gibt, was wir brauchen. Wenn du Trost brauchst und am Ende kommt dieser Trost und du gehst zuversichtlich in die kommende Woche, in diese Geschichte, die dir das ganze Wochenende Mühe gemacht hat und Sorge, wie soll ich es wohl sagen, wie wird es wohl werden. Und wenn du sagst, hey, Gott hat zu mir gesprochen, Gott hat mir diese Zuversicht gegeben, das ist unbezahlbar. Und das kannst du auch alleine erleben, aber Gott hat das in besonderer Weise in die Gemeinde reingelegt. Er hat die praktischen Belange sehen. Und ich glaube, wir müssen vielleicht gar nicht so sehr an Gott was ändern, dass er uns das zur Verfügung stellt, was wir an praktischen Dingen brauchen. Wir müssen vielleicht an uns was ändern und uns ermutigen lassen, auch die ganz praktischen Nöte, die wir haben, vor Gott zu bringen und ihm Mut zu haben, zu bitten. Mut zu haben, das auszusprechen und zu wissen, oder zu lernen, Gebet ist nicht Gott fromme Worte zu sagen. Als wenn wir Gott, sagen wir mal, schmeicheln müssten. So wie, was weiß ich, wenn ich vom Bürgermeister irgendwas will, dass ich erstmal irgendwie seiner Partei irgendwie eine großzügige Spende überreiche und ihn dann über den grünen Klee lobe und dann ganz am Schluss komme ich noch mit meinem Anliegen um die Ecke und denke, ich habe da vielleicht irgendwie den Weg so ein bisschen gebahnt. Ich muss ja Gott nicht bestechen. Gott sagt ja eher, komm wie ein Kind. Komm und sag, ich brauche. Papa, kannst du helfen? Papa, hol mir. Mein Sohn ist ja gerade krank und hatte sich bitter Lemon gewünscht. So ein Glas, ganz fiebrig, ganz müde, ganz kaputt. Bitter, er musste nicht mich groß loben. Papa, du bist der beste Versorger. Und ich weiß, deine Füße tragen dich, wo immer du hin willst. So. Sondern er hat einfach gesagt, Papa, kannst du mir ein Glas? Ich bin sofort gegangen. Und jetzt stellt euch vor, wenn du irgendeine Not hast und du fängst an, salbadrig irgendwie, vielleicht Gott, man darf Gott wirklich rühmen. Also wirklich. Aber wenn du eine Not hast, sag's wie ein Kind. Und erwarte das ist das Wichtige. Ne? Sag's und erwarte, dass Gott eingreift. Und Gott wird eingreifen. Das ist das Ding. Und dadurch entsteht diese Atmosphäre. Viel oder wenig Leute, vollkommen egal. Wenn Gott dich versorgt. Und das will er in der Gemeinde tun. Das hat er in der Gemeinde getan. Was könnte das für ein Bild sein?
Titanic.
Titanic, ja. Kannst du das mal starten? Okay. Ach, kann ich auch mal. Warte. Wenn ich es machen kann. Mal gucken, ob ich es kann.
Okay.
Ja. Ich habe den, das ist in der Nordsee, ihr seht das Schiff, und ihr seht diese Wellen. Ich habe den Ton weggemacht, weil die Seeleute zwar Englisch sprechen, aber die entsprechenden Schimpfwörter würdet ihr wahrscheinlich doch verstehen, dachte ich, das ist vielleicht unpassend. Das ist die Nordsee, also nicht weit weg von hier. Ein Schiff im ganz normalen Sturm, im Herbststurm, ist ja jetzt so unsere Zeit. Ich finde das wirklich beängstigend. Die Brücke ist ja vielleicht so vielleicht 4-5 Meter über dem Deck und die Wellen, ne, kommen da ran. Und Wasser hat echt Kraft. Und so war das bei den Jüngern auch, die tatsächlich in diesem Boot waren. Das Boot mit den Jüngern befand sich mitten auf dem See. Jesus sah, dass sie große Mühe hatten mit dem Rudern, weil ein starker Gegenwind blies. In den frühen Morgenstunden kam er über den See zu ihnen. Jesus sprach sie sofort an. Habt keine Angst, ich bin es doch. Fürchtet euch nicht. Er stieg zu ihnen in das Boot und sogleich legte sich der Sturm. Das Ding ist, kannst du nochmal starten? Ich kriege das gerade nicht hin. Das Ding ist, wer jetzt erwartet, in der Gemeinde ist alles normal und ruhig, ich komme hier hin und bin ganz entspannt, wird sich wundern, auch die Jünger haben das nicht erlebt. Nicht immer. Die haben unglaubliche Zeiten erlebt, wo Jesus für sie alles getan hat und sie so wohlig und zusammen, Jesus sagt ja mal, wie eine Henne ihre Küken sammelt, so mache ich das bei euch auch. Ja, ganz zart und warm. Und manchmal kommt es zu solchen Situationen. Und die Jünger waren ja erfahrene Seeleute, waren ja Fischer, die ihren ihr normalen Brotserwerb war auf dem Wasser. Die kannten solche Stürme und die hatten den Eindruck, ja, wir müssen sterben. Nach zweimal. Ne? Einmal lag Jesus im Boot, einmal war er auf der anderen Seite und kam dann übers Wasser gelaufen. In dem Moment, als Jesus ins Boot kam, war der Sturm vorbei. So. Das heißt aber nicht, dass Jesus gesagt hat, Leute, heute Abend, ich muss noch beten gehen, bleibt hier am Ufer, es kommt ein Sturm, ne? Jesus weiß alles, beschützt uns, wäre doch seine Aufgabe, uns vor dem Sturm zu warnen. Macht er nicht. Der ist einfach weg, die Jünger denken, Mensch, hast du ihn gesehen? Nee, ich auch nicht. Ist er auf Toilette? Keine Ahnung, kommt irgendwie gar nicht wieder, wird später und später kommen, lass uns schon mal vorfahren. Jesus, keine Ahnung, wo der ist, vielleicht mit jemand anders, per Taxi gefahren ist. So, rauf auf den See und kommen in den dicksten Sturm und haben die Überzeugung, ne, irgendwie vielleicht schwappt das Wasser schon rein, ne, bis zum Knie ist schon, viel mehr verträgt das Boot nicht, wir können nicht mehr rudern, wir können nicht mehr schöpfen. Wenn jetzt noch eine dicke Welle kommt, haut es uns rum und aus der Mitte des Sees schwimmen, können wir auch nicht, dann ist vorbei. So, und die kamen wirklich in Todesangst. Wie soll es weitergehen? Die Gemeinde wird untergehen. Es wird Katastrophe. Es geht nicht. Mehr können, wenn jetzt noch das und das. Es wird alles kaputt gehen. Und manchmal kommen wir auch als Gemeinde in so eine Situation und denken, ja, okay, wenn Gott bei uns wäre, dann wird das ja nicht passieren. Ist doch klar. Das Ding ist, es sieht nicht nur aus wie auf dem Bild vorher, 5000 Leute, Hände wedelnd, tolle Atmosphäre, sondern beides stimmt, genau wie im richtigen Leben, wie auch in meinem Leben. Es gibt tolle Phasen, es gibt ganz, ganz mühsame Phasen. Und das Ding ist, Jesus holt uns nicht raus aus der Welt, sondern er lässt uns in der Welt, er lässt uns das alles erleben, aber mit ihm, das ist das Besondere. Wenn wir zusammenbleiben und mit Jesus bleiben, werden wir auch solche Stürme durchstehen. Es werden Stürme kommen, genau wie bei den Jüngern die Stürme kamen. Es werden Stürme kommen, aber er stieg zu ihnen ins Boot und zugleich legte sich der Sturm. Wenn Jesus drin ist, kann passieren, was will. Er wird es gut machen mit meinem Leben, mit deinem Leben, mit unserer Gemeinde. Er wird es gut machen, nicht weil ich besonders schlau bin oder Christian Lösing, der beste Älteste der Welt, was er zweifellos ist, sondern weil Jesus da ist. Das ist es. Oh, guck, jetzt konnte ich es starten. Na, jetzt gucken wir es doch mal an. So, schon mal als Vorbereitung, wer eine Kreuzfahrt vorhat zu buchen, der. Es gibt noch ganz andere Sachen auf YouTube. Gut, das letzte Bild ist das der Familie. Streife ich ganz kurz. Gemeinde als Zuhause. Gemeinde als Zuhause heißt, wir sind zusammen und es gibt auch diese entspannte und freudige, vertrauensvolle Situation, wo ich wirklich sagen kann, ich bin mit meinen Geschwistern, wo mir niemand einen Dolch in den Rücken steckt, ich kann mich wirklich verlassen, ich kann mich auch öffnen, ich kann die Gemeinschaft genießen und ich kann einfach nur ich sein, ich muss auch nichts bringen und produzieren oder irgendwas sein, wie vielleicht von Druck vielleicht auf der Arbeit oder so ist. Ich kann hier einfach sein und bin angenommen. Ich darf hier sein und bin wertgeschätzt. So. Und ob man jeden Ton trifft im Singeteam, ob man an jede Kanne Kaffee, die man mitbringen wollte, denkt, ob du Geld zusammenlegen kannst oder nicht. Hey, du bist, weil du da bist, weil du es bist, willkommen und geschätzt. Egal, was du kannst, was du nach außen bist. Das finde ich jetzt so toll an Familie. Und ist doch klar, wenn ich Not habe, wenn es wirklich dicke ist, dicke kommt, dann rufe ich meine Familie zusammen. Das sind meine Nächsten, meine Verwandten. Dummerweise ist das nicht mehr die Erfahrung von jedem, Verwandte zu haben, auf die man sich verlassen kann. Und wie gut ist es, dann Geschwister zu haben, die einstehen, die wirklich auch helfen, auch Werkzeug in die Hand nehmen, einen nicht allein lassen, wenn man Gemeinschaft braucht. Und das ist wie das Himmelreich. Ihr seid untereinander alle Brüder und Schwestern, nur einer ist euer Lehrer, sagt Jesus. Der Einzige, der überall steht, ist Jesus, dem wir wirklich folgen, aber untereinander gibt es nicht höher und wichtiger, weniger wichtig. Das ist eine Gemeinschaft, die Gott sich wünscht, von Vertrauen und Wertschätzung geprägt ist. Das sind fünf Bilder, damit bin ich schon durch, fünf Bilder von Gemeinde. Jesus hat noch viel mehr gesagt. Ich habe mal einfach diese fünf rausgesucht. Und für mich war erstaunlich, wie toll, aber auch wie furchtbar. Und welche wunderbaren Verheißungen Gott gibt, aber auch welche Nöte und welche Wege man zurücklegt. Auch Durststrecken. Beides gehört zusammen. Es ist nicht der Erweis, Jesus bei uns, dass alles funktioniert und es nie Probleme gibt, sondern mit Jesus durch das Leben, miteinander durchs Leben gehen. Das ist Gemeinde und darauf hat Gott eine riesen Verheißung gelegt. Ich glaube, Gott möchte uns dadurch einladen, sich ihm anzuvertrauen und als Gemeinde, gemeinsam durch den Weg zu gehen, der vor dir, vor mir, vor uns liegt, weil er uns durch Gemeinde segnen will. Lieber Jesus, ich danke dir für diese tollen Bilder, die du uns vorgelegt hast. Ich danke dir dafür, dass es wahr ist. Also wenn es nach dir ginge, würden wir das alles erfahren. Manche Sachen machen uns auch regelrecht Angst, was deine Jünger, dein Volk schon durchmachen mussten. Und andere Sachen, ist, da sehnen wir uns danach, dass wir das mehr erfahren. Und ich danke dir für durch all die Jahrhunderte hindurch dein Volk, aber besonders, weil du da bist. Und wir sehen es am Volk der Juden, schon seit Abraham sind die ein Volk und selbst was die Nazis ihnen antun wollten, 2000 Jahre knapp zerstreut unter alle Völker, ohne Volk, ohne Land. Und du hast sie zusammengehalten und du wirst sie noch besonders segnen. Und ich danke dir jetzt, dass niemand leer ausgeht, der zu dir gehört. Dass niemand abtreibt und untergeht, der zu dir gehört. Dass niemand in Ungnade fällt und ein furchtbares Schicksal erleiden muss, der zu dir gehört, weil du deinen Segen gegeben hast. Weil du diesen Segen auch in die Gemeinde gegeben hast. Und das ist kostbar in deinen Augen. Du hast solche Schätze für uns bereit. Und wir wollen lernen, diese Schätze abzurufen. Und zu erleben, Jesus, dass du einmalig bist. Das mehr ist als ein religiöser Club. Mehr als einfach nur ein Gottesdienst. Es ist, dass du da bist. Ich bitte dich, Vater, dass du uns ermutigst, dir mehr zu vertrauen und deinen Blick für Gemeinde, dass wir mehr und mehr da reinkommen, wie du dir das wünschst, wie du es eigentlich siehst. Dass du uns auch eine Liebe zur Gemeinde gibst, eine Liebe zu dir und eine Liebe zu den Geschwistern. Die Liebe ist das letztlich das Allerwichtigste. Danke, dass du zu jedem von uns ermutigst.